klug leben. So hat Bettina ja schon gesagt, habe ich das heute überschrieben. Knapp 20 Jahre nach dem Wirken, Sterben und der Auferstehung Jesu gelangte durch einen Mann namens Apollos die Botschaft Jesu an die kleinasiatische Westküste. Es entstand dort eine kleine christliche Gemeinde. Wahrscheinlich im Jahre 52 nach Christus hatte sich der Apostel Paulus kurze Zeit dort aufgehalten und ein christliches Ehepaar, Aquila und Priscilla, dort zurückgelassen. Nachzulesen in der Apostelgeschichte Kapitel 18. Dieses Ehepaar tat sich mit Apollos zusammen, machte ihn noch vertrauter mit dem christlichen Glauben. Später kam Paulus dann wieder in diese Stadt, über 2 Jahre blieb er dort und führte Menschen in Leben und Lehre Jesu ein. Lukas schreibt in Apostelgeschichte 19, dass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien die Botschaft von Jesus hörte. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Christen und Verehrern der Göttin Artemis. Dabei ging es, wie so oft, auch um Geld. Alles nachzulesen in der Apostelgeschichte. Ein interessantes Buch des Neuen Testamentes. Den Brief, aus dem ich heute einiges uns aufzeigen möchte, den Epheserbrief, schrieb Paulus aus dem Gefängnis, wo er als Verkündiger des christlichen Glaubens gefangen war. Wo, ob es in Rom, Caesarea oder anderswo war, darüber denken die Gelehrten unterschiedlich, auf jeden Fall war er im Knast gelandet. Er schreibt in diesem Brief, wahrscheinlich ein Rundbrief an alle Gemeinden in Kleinasien, Wesentliches zum christlichen Leben. Er spricht zum Beispiel darüber, dass Christwerden eine andere Lebensqualität bedeutet. Am Anfang des Epheserbriefes macht er deutlich, ihr, die ihr Christen geworden seid, seid Leute, die mit Gott versöhnt sind. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst, schreibt er. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und er fährt fort. Er sagt, ihr habt Zukunft in ihm. Gott hat uns seinem Plan entsprechend in Christus zu seinem Eigentum gemacht. Er geht noch weiter und sagt, ihr seid mit Gottes Geist versiegelt. Gott hat euch durch Christus den Heiligen Geist gegeben, der die Zusage künftiger Herrlichkeit mit sich bringt. Er sieht das als Umkehr zu einer neuen Lebensqualität. Wer zu Christus kommt, der erlebt etwas Neues. Die Qualität seines Lebens verändert sich. Im gleichen Brief, dem Epheserbrief, ein paar Kapitel weiter, im Kapitel 5, schreibt er, früher, da war das so, ihr gehörtet zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und Wahrheit ist und wahr ist. Christ werden, das heißt, dass man eine Entscheidung in seinem Leben trifft. Die Entscheidung, Gott zu vertrauen, dass er mit uns geht in jede Situation. Mit ihm, dem Höchsten, verbunden zu sein. Das heißt auch, dass ich meine Entscheidungen von ihm und dem, was er uns sagt, abhängig mache. Dass ich nach seinem Willen frage. Dass ich die Verantwortung für mich und mein Leben Gott anvertraue. Ja, du, so formuliert Paulus das, du gehörst zum Licht. Aber das ist ja oft so, das, was man ist, was man hat, wirkt sich erst dann wirklich aus, wenn man es auch einsetzt. Allein das Wissen, Gott hat mir vergeben, hat mich angenommen, durch ihn bin ich in seinem Licht, das reicht nicht aus. Wer ein mit Gott verbundener Mensch sein will, aber dann sagt, ach nee, also mein Leben, das gestalte ich nach eigenem Gutdünken. Mir muss es doch gut gehen. Ich will es doch schön haben. Der schadet sich selbst. Die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist, schreibt Paulus. Das, was hier mit gut übersetzt wird in der neuen Genfer Übersetzung, bedeutet Güte, Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Das ist das Geländer, an dem wir uns festhalten können, wenn sich die Frage stellt, was will Gott eigentlich? So fordert Paulus uns auf, deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. In den Versen 15 bis 21 im 5. Kapitel des Epheserbriefes erklärt Paulus, wie so ein Leben aussehen sollte. Er sagt dort: Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Er fordert uns auf unser eigenes Leben zu achten. Anders ausgedrückt, bringe dir selbst auch Wertschätzung entgegen. Lebe nicht einfach vor dich hin, sondern überlege, wie du handelst. Mach nicht einfach alles mit, was andere von dir erwarten. Auch nicht in der Gemeinde. Geh nicht unter in einer dumpfen Masse, sondern sei klug. Setz dein Hirn ein. Gott hat uns ein Hirn gegeben, damit wir es gebrauchen, nicht damit wir es beiseite schieben und schauen, wie kriegen wir es schöner hin. Der christliche Musiker Martin Pepper hat in einem seiner Lieder folgende Worte gesagt, die ich persönlich sehr gut finde. Er sagt, beziehungsweise er singt, weil er ja Sänger ist, wag neue Wege, probier dich einfach aus, die Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, lass dich nicht verbiegen, lebe offen, mutig, geradeaus. Und ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun, wozu Paulus uns auffordert. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, verhaltet euch klug. Setzt eure Zeit sinnvoll, vernünftig ein. Unverständig handelt die oder der, der über seinen eigenen Lebensentwurf nicht wirklich nachdenkt, sozusagen in den Tag hineinlebt, seinem Bauchgefühl folgt oder sich gar von anderen manipulieren lässt, der sich von anderen sagen lässt, so ist es richtig. Der, der nicht über seine eigenen Ziele und Werte nachdenkt, sondern alles tut, um möglichst vielen zu gefallen. Und als jemand mit vielen, vielen Jahren Erfahrung im christlichen Kontext behaupte ich ganz einfach mal, das kenne ich auch aus der Gemeinde. Und manchmal kenne ich das auch sehr genau aus meiner beruflichen Branche, wo man manchmal merkt, da kommt es drauf an, anderen zu gefallen. Ich will doch, dass mich alle lieben. Ich kenne das auch so ein bisschen, auch wenn ich hoffe, dass ich nicht zu denen gehöre, die das zum Maßstab ihres Handelns und Denken machen. Jetzt darf ich es ja sogar. Ich bin ja Rentner. Da kann mir keiner mehr. Aber ich hoffe, daran habe ich mich auch vorher schon ein bisschen gehalten. Achte auf dein Leben, dazu fordert uns Paulus auf. Nutze die Zeit, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Im Brief des Paulus an die Christen in Kolossä, das ist jetzt nicht der Epheserbrief, steht ein ähnlicher Satz. Da geht es um den Umgang mit denen, so heißt es dort, die draußen sind. Gemeint sind damit diejenigen, die nichts mit der christlichen Gemeinde zu tun haben. Deswegen wohl wird manchmal auch im Text im Epheserbrief als Aufforderung gesehen, die Zeit zu nutzen, um den Glauben zu bezeugen. Das ist mit Sicherheit nichts Verkehrtes, sogar mit das Beste, was man tun kann. Und doch ist der Zusammenhang umfassender. Da geht es um den ganz persönlichen Lebenswandel und auch das Miteinander in der Gemeinde. Den bestmöglichen Gebrauch von der zur Verfügung stehenden Zeit zu machen, das bedeutet, ich mache mir Gedanken darüber, mit wem und mit was verbringe ich meine Zeit? Und damit ist sicherlich nicht gemeint, natürlich nur mit den lieben Geschwistern aus der Gemeinde. Ich erinnere mich daran, wie ich mal mit großem Schrecken vor vielen, vielen Jahren die Rheinzeitung aufmachte und las aus dem Lokalteil Altenkirchen. Wir wohnen ja da noch immer im Westerwald. Und da stellte sich eine christliche Gemeinde vor und einer der Verantwortlichen äußerte dabei gegenüber der Zeitung, also wir haben es so gemacht, dass wir dafür sorgen, dass die Jugendlichen in unserer Gemeinde keine Möglichkeit haben, außerhalb der Gemeinde mit Freunden zusammen zu sein. Also sie hatten nicht, wie Viktor das eben vorgestellt hat, eine Jungschar- oder Teenie-Gruppe, die sich alle 14 Tage trifft, gebastelt, sondern sie hatten eine Gemeinde gebastelt, die Tagesprogramm hat und es verhindert, dass man mit Menschen außerhalb der Gemeinde zusammenkommen kann. Ich habe mich über diesen Zeitungsartikel nicht gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass dieses Denken, und ich denke, ihr lebt das ja auch wirklich anders, durchaus beinhaltet, ich brauche Zeit für die Menschen, die um mich herum leben und mit denen ich immer zu tun habe, in der Arbeit, in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Gerade bei dem, mit wem bin ich da zusammen, merkt man manchmal zu spät, dass man mit einem Menschen mehr Zeit hätte verbringen sollen. Auch das erleben wir ja manchmal. Wir haben es in unserer Gemeinde vor ganz kurzer Zeit erlebt, wie eine Schwester aus der Gemeinde, die eine Autoimmunerkrankung hatte, es geschafft hat, über die Corona-Zeit, dadurch, dass sie sich ordentlich geschützt hat, durchzukommen. Und dann, ja, wir wissen nicht genau, wo es passiert, obwohl wir es ahnen, hat sie sich doch infiziert und ich musste sie vor einigen Wochen beerdigen. Da habe ich auch gedacht, auch als ich ihren Lebensbericht las. Sie hatte alles vorher organisiert, was gemacht werden kann und gesagt werden soll und so weiter. Aber ich erfuhr auch durch die Verwandtschaft, die teilweise in Remagen wohnt, teilweise in Hamburg, was sie alles in ihrem Leben geleistet hatte und dachte, Menschenskinder, da sind noch eine ganze Reihe Dinge, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das Ehepaar ist erst Anfang des letzten Jahrzehnts nach Remagen aus Frankfurt kamen sie zugezogen. Also vieles wusste man einfach nicht. Zum Beispiel ihre Arbeit als Seelsorgerin in einem Krankenhaus, in einer Justizvollzugsanstalt in Frankfurt und sowas alles war für mich neu. Da habe ich auch gedacht, vielleicht hätten wir mehr miteinander reden sollen. So ist das manchmal, dass man merkt, meine Zeiteinteilung darf auch anders sein. Matthäus überliefert uns im 15. Kapitel des Matthäus-Evangeliums einige Worte, die Jesus zu denen, die sich selbst für besonders fromm hielten, den Pharisäern, so hießen sie damals gesprochen hat. Da heißt es, und ihr, warum missachtet ihr Gottes Gebot, euren Vorschriften zuliebe? Gott hat zum Beispiel gesagt, ehre Vater und Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich zur Opfergabe. Dann brauche ich man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. Damit habt ihr euren eigenen Vorschriften zuliebe das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. Also in anderen Worten, es gab da Leute unter den Pharisäern, vielleicht prägte es überhaupt diese Gemeinschaft, die sagte, also du hast Verantwortung für deine Eltern oder wir können es übertragen, für deine Familie. Aber wenn du das, was du da an Zeit, Verantwortung und Geld einsetzen solltest, den Tempel gibst, also der Gemeinde gibst, würden wir heute sagen, dann ist das doch viel besser. Womit ich nicht sagen will, es ist nicht gut, auch die Gemeinde finanziell zu unterstützen, gar keine Frage. Aber hier ist die Aufforderung, tauscht das eine gegen das andere aus. Familie, Eltern, Kinder, das ist alles nicht so wichtig. Und ich erinnere mich daran, dass in meinem Leben ich so manches Mal hörte, wenn ich irgendwo damals noch als reisender Evangelist in Gemeinden war, dass mir dann schon mal die Frau eines Gemeindeleiters oder Pastors sagte, naja, eigentlich bin ich mehr oder weniger alleinerziehend. Mein Mann hat ja keine Zeit für die Familie. Das ist nicht richtig. Ich kenne euch dazu zu wenig, um zu sagen, ob es das Problem möglicherweise auch hier geben kann. Aber was für mich entscheidend ist, ich bin herausgefordert, zuallererst an die zu denken, mit denen ich ganz eng verbunden bin. Jesus sagt hier weiter im Matthäusevangelium, ihr Heuchler, was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Wir können auch heute sagen, dass wir in einer schlimmen Zeit leben. Eine Zeit, in der wir uns fragen sollten, was ist wirklich wichtig? Wie viel Zeit haben wir noch? Nutzen wir diese Zeit wirklich so, wie es gut ist? Natürlich muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden, was das Bestmögliche ist, die Zeit zu nutzen. Paulus empfiehlt, damit sind wir wieder zurück im 5. Kapitel des Epheserbriefes, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Das ist echte Klugheit. Lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Achte auf dein Leben. Lebe dein Leben. Dazu fordert Paulus uns auf. Da schreibt er im Vers danach, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Nun, ihr seid ja hier in Andernach am Rhein, wir in Remagen sind am Anfang des Ahrtales, alles Weinregionen. Diese Worte sagen uns nicht, das ist alles Mist, lass das sein. Hier geht es um den übermäßigen Weingenuss. Unterlasst den. Und ich glaube, das ist ja letztlich nur ein Beispiel, wie man mit sich umgehen kann. Das hier mit zügellosem Verhalten übersetzte Wort kann auch liederlich oder ausschweifend bedeuten. Ein vermeintliches Leben ohne Grenzen, ein genussorientiertes Leben. Ich glaube nicht, dass Paulus damit meint, Genuss ist etwas Verkehrtes. Hier ist vom übermäßigen Genuss die Rede. Zum Beispiel einem falsch verstandenen Auskosten der Zeit. Da, wo Spaß und Genuss das Einzige zu sein scheinen, was das Leben schön machen kann. Und das führt oft eher in den Abgrund als zu gelingendem Leben. Paulus empfiehlt, nicht vor der Wirklichkeit in den Rausch zu fliehen, welcher Art der auch immer ist. Überhaupt nicht vor der Wirklichkeit zu fliehen. Da ist ja der Weinrausch wirklich nur ein Beispiel. Schieb die Realität nicht weg und opfere oder schau nach dem, was dich ja fröhlich machen kann. Bleib lieber mit beiden Beinen auf dem Boden. Gottes Geist hat Platz genommen in dir. Deswegen darfst du dich von ihm erfüllen lassen. Und das geht auch nur, wenn du Zeit für Gott hast. Hier kann Leben gelingen. Und da hat Paulus ja auch gleich einen guten Tipp für Gemeindeleben, nicht nur für den Gottesdienst. Da schreibt er in Epheser 5, Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. So wie wir es ja ein bisschen in dem ersten Teil dieses Gottesdienstes gemacht haben. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Tun wir das? Ermutigen wir einander? Es müssen ja nicht immer Psalmen und Lobgesänge sein. Also Psalmen, sage ich ja, die ermutigen mich und manchmal kann ich damit auch Menschen ermutigen. Wenn ich einen Lobgesang anstimmen würde, lautstark in eurem Gottesdienst, dann befürchte ich, dass ihr mich nach draußen tragt. Also das muss ja auch etwas sein, was man selber hinkriegt, was man kann, was zur eigenen Persönlichkeit gehört. aber ermutigt einander. Ermutigt einander mit dem, so könnte man das vielleicht breiter übertragen, was Paulus hier schreibt, ermutigt einander mit dem, was ihr mit Gott erlebt habt. Erzählt euch davon. Ich glaube, das machen wir viel zu selten. Kommt zusammen, hört voneinander, tauscht eure Erfahrungen aus, helft einander zurecht, stützt und ermutigt einander in der Gemeinde. Feiert Gottesdienst als Ausdruck des Dankens. Wie heißt es in einem bekannten Lied? Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt. Wir brauchen die Nahrung, die Jesus reicht, damit sie auffüllt, was in uns zur Neige geht. Hoffnung, lebendiger Glaube, Liebe. Ermutigt einander. Da geht es nicht um Abheben, dass man so in höheren Sphären schwebt, wie manche meinen, dass Christen das tun müssen. Es geht um das Bewusstsein, Gott ist da. Und mir ist gerade in den letzten Jahren so erneut bewusst geworden, wie wichtig das ist zu wissen, egal was geschieht, egal was gerade passiert oder passiert ist oder passieren könnte, Gott ist da. Und das Austauschen mit seinen Worten, das Weitergeben der Freude über Gottes Gegenwart. Seid Gott ganz einfach dankbar und erzählt anderen davon. Dankt Gott dem Vater, verbringt Zeit mit Gott. Und Paulus stellt ja hier den Dank in den Vordergrund. Dank immer und für alles. Wenn ich sowas lese, dann frage ich mich, was? Immer und für alles? Aber das hier ist kein Aufruf zur Heuchelei. Das ist ein Hinweis auf Gottes Gegenwart. Immer und überall. Wie es im Psalm 23 heißt, auch im finstern Tal. Es ist auch eine Einladung, nicht zuallererst das Negative zu suchen. Nur die eigenen Wünsche und Pläne wahrzunehmen. Sondern auch die anderen wahrzunehmen. Deswegen werden wir aufgefordert, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Auch solche Sätze können natürlich ganz leicht missverstanden werden. Zum einen ist klar, hier steht, ordnet euch einander unter. Es gibt ja immer mal gerne Menschen, auch in Gemeinden, die fordern, ordnet euch mir unter. Ich bin der Boss, ich habe das Sagen. Nein, ordnet euch einander unter. Das gehört auch zu einem klugen Leben, sich nicht für den Klügsten zu halten, andere wahrzunehmen, so anders sie vielleicht sein mögen, untergeordnet, Diener für den anderen zu sein, nicht Vorgesetzter. Deshalb schreibt Petrus ja auch im ersten Petrusbrief folgende Worte: Spielt euch an die gerichtet an diejenigen, die leitende Verantwortungen haben. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Sagt aber gleichzeitig auch anderen im gleichen Kapitel seines ersten Briefes, entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Älteren unter. Wenn das eine nur da stünde und nicht auch das andere, dann könnte es wieder leicht zu Missverständnissen führen. Aber hier wird deutlich, seid füreinander da, respektiert einander. Das ist etwas, was Gemeinde trägt und was Gemeinde auch verändern kann. Seid füreinander da, ordnet euch einander unter. Und diese Worte des Petrus sind keine Wegweisung dahin, da gibt es diejenigen, die regieren und diejenigen, die zu dienen haben. Da gibt es nur die, die zusammengehören und immer den anderen höher achten als sich selbst. Auch dazu gehört, oder auch das gehört zur Klugheit, zu einem klugen Leben, so wie Gott sich das vorstellt. Und dazu sind wir eingeladen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns einlädst, uns selber wahrzunehmen, uns selber wertzuschätzen und das Gleiche auch mit anderen zu tun.
gib uns offene Augen und Herzen für die Menschen, denen wir begegnen. Denen, die zu dir gehören, denen, die mit dir leben, auch denen, die das noch nicht kennen, denen wir von dir weitersagen können. Herr, ich bitte dich, gib du uns Klugheit in der Begegnung mit anderen. Amen.